Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Herzschwäche gehört zu den häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kann lebensgefährlich sein, vor allem dann, wenn die Erkrankung unbehandelt bleibt.
Ein Einflussfaktor, der bei der Entstehung von Herzerkrankungen noch häufig unterschätzt wird, ist Stress.
In dieser Folge sprechen wir darüber, was hinter einer Herzschwäche, also einer Herzinsuffizienz, steckt und welche Rolle die Psyche dabei spielt und die Nervenverbindung zwischen Herz und Gehirn. Und wir reden auch darüber, was wir selbst tun können, um gegenzusteuern, wenn da was aus dem Gleichgewicht gerät.
Außerdem schauen wir auf neue Therapieansätze, die genau an dieser sogenannten Herz-Hirn-Achse ansetzen.
Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und Chefredakteurin von Focus Gesundheit und ich freue mich heute mit einer außergewöhnlichen Mitmoderatorin diese Folge moderieren zu dürfen, nämlich mit...
Ich bin Davida Fernandes, Online-Redakteurin beim Focus Gesundheit.
Bevor wir unseren Experten dazu holen, starten wir wie immer bei Auf Herz und Nieren erstmal rein ins Thema mit Zahlen und Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
In Deutschland sind nach aktuellen Schätzungen bis zu 5% der Menschen ab 30 von einer chronischen Herzschwäche betroffen. Männer etwas öfter als Frauen. Das entspricht etwa 4 Millionen Menschen.
Mit dem Alter steigt das Risiko zu erkranken steil an. Ab dem 70. Lebensjahr ist etwa jeder Zehnte betroffen und in sehr hohem Alter, also über 95 Jahren, dann fast jeder Zweite.
Jedes Jahr kommen in Deutschland mehr als 500.000 Neuerkrankungen hinzu. Herzschwäche ist damit nicht nur eine der häufigsten chronischen Herzerkrankungen, sondern zugleich auch oft der Grund für einen Krankenhausaufenthalt.
Im Jahr 2022 sind in Deutschland über 37.000 Menschen an Herzinsuffizienz verstorben. Bei Frauen ist Herzschwäche mittlerweile die zweithäufigste Todesursache, bei Männern liegt sie an vierter Stelle.
Gleichzeitig gilt aber auch, wird Herzschwäche rechtzeitig erkannt und konsequent behandelt, lässt sich die Prognose, also der Krankheitsverlauf, heute deutlich besser beeinflussen als noch vor einigen Jahrzehnten.
Ich freue mich sehr, dass ich jetzt unseren heutigen Experten begrüßen darf, Professor Karl-Philipp Rommel. Er ist Professor für Kardiologie an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz sowie leitender Oberarzt am dortigen Zentrum für Kardiologie. Karl-Philipp, wir freuen uns. Schön, dass du dir die Zeit für Auf Herz und Nieren nimmst.
Ja, vielen Dank für die tolle Einladung. Ich bin ganz gespannt, was dieser Vormittag hier bringt.
Sehr gut. Karl-Philipp, wir haben in unserem Faktencheck gerade erwähnt, dass Herzschwäche eine sehr häufige Erkrankung ist. Und trotzdem gibt es da, glaube ich, immer noch sehr viel Aufklärungsbedarf. Lass uns doch mal mit einer kleinen Definition einsteigen, damit wir alle wissen, worüber wir sprechen. Was passiert denn bei Herzschwäche, die ja dann auch als Herzinsuffizienz bezeichnet wird, genau im Körper?
Das Herz ist im physiologischen sowie im philosophischen Sinne eigentlich der Taktgeber des Lebens, ja. Und das Herz ist dafür verantwortlich, Sauerstoff, was im Blut enthalten ist, in den Körper zu transportieren. Und die Herzschwäche ist nun ein Zustand, wo das nicht mehr so gut funktioniert, weil der Herzmuskel zum Beispiel zu schwach ist oder weil er sich schlecht füllen kann. Und deswegen kommt letztendlich der Sauerstoff nicht im Körper an und führt zu den Symptomen der Herzschwäche.
Und wie macht sich das genau im Alltag bemerkbar? Also woran merken Menschen typischerweise, dass ihr Herz schwächer geworden ist?
Die klassischen Symptome einer Herzschwäche sind eigentlich die Luftnot und Unterbelastung. Denn unter Belastung ist es so, dass der Körper mehr Sauerstoff braucht, deswegen das Herz mehr gefragt ist zu arbeiten. Und wenn das Herz das dann nicht mehr kann, kommt es eben zur Luftnot. Aber auch Müdigkeit kann ein Symptom sein, Abgeschlagenheit, im späteren Stadium eben auch Wassereinlagerung, Zunahme von Gewicht ungeplant oder dass man nicht mehr flach schlafen kann, ja, dass man Kissen braucht, um im Bett gemütlich liegen zu können oder dass man nachts aufwacht plötzlich und das Gefühl hat, keine Luft zu bekommen.
Also die letzten Symptome, die du jetzt genannt hast, da wird man vielleicht hellhöriger. Wenn es jetzt irgendwie um Luftnot geht, frage ich mich, wie gut man das in einem frühen Stadium bemerkt. Oft tritt es ja auch bei Personen auf, die dann schon etwas älter sind und die sich vielleicht dann denken, naja, dass ich jetzt die Treppe irgendwie nicht mehr so gut hochkomme, liegt vielleicht einfach auch daran, dass ich jetzt zum Beispiel über 70 Jahre alt bin. Oder sie denken, ich bin einfach gestresst und daher kommt es. Bei welchen Warnzeichen, was sind denn wirklich Warnzeichen, wo du sagst, dann würdest du auf jeden Fall empfehlen, einen Arzt aufzusuchen?
Das höre ich tagtäglich, was du gerade gesagt hast. Also das, ja, ich bin ja auch schon älter, ja, die Luft ist deswegen schlecht. Aber ich denke, entscheidend ist, wenn sich eben die Belastbarkeit irgendwie deutlich verschlechtert in kurzer Zeit, ja, in wenigen Wochen zum Beispiel. Oder wenn Luftnot bei Dingen auftritt, die eigentlich bis dato problemlos möglich sind, ja, in den zweiten Stock Treppe steigen zum Beispiel. Wenn die Beine anschwellen, wenn die Knöchel anschwellen oder, wie wir schon gesagt haben, wenn das Gewicht eben hochgeht, obwohl man das jetzt, obwohl man vielleicht das gar nicht erklären kann mit dem guten Essen, was man gehabt hat in den letzten Tagen, dann, das sind so Zeichen, wo man sagen müsste, da müssen wir schon nochmal nachschauen, ja?
Ich habe eine Frage zu diesen Wassereinlagerungen noch, Karl, beziehungsweise zur Gewichtszunahme. Also Luftnot, das kann ich verstehen, wenn das Herz dafür verantwortlich ist, Sauerstoff in die Organe zu transportieren. Wie kann es denn sein, dass Wassereinlagerungen passieren?
Was ich vorhin beschrieben habe, diese Versorgung des Körpers mit Sauerstoff, ist quasi die Vorwärtsfunktion. Das Herz ist eine Serienpumpe und das muss das Sauerstoff in den Körper pumpen. Das kriegt natürlich aber das Blut, was es in den Körper pumpt, auch wieder zurück über die Venen und das Herz pumpt es dann in die Lunge und von der Lunge dann wieder in den Körper. Ja? Und wenn das Herz es nicht schafft, den Körper mit ausreichend Blut zu versorgen, schafft es auch nicht, ausreichend Blut wieder aufzunehmen. Und dann staut sich dieses Blut vor dem Herzen und staut sich letztendlich in den Venen. Und aus diesen Venen tritt es dann aus in die Knöchel und macht dann diese Schwellung der Knöchel, ja, und die Ödeme.
Alles klar.
Und woher kommt Herzschwäche eigentlich? Also was sind die typischen Ursachen dafür, dass das Herz in solchen Situationen überlastet ist?
Es gibt verschiedene Faktoren, die letztendlich verantwortlich sein können und sind alles Faktoren, die mit einer Veränderung der Herzmuskelzellen einhergehen. Das klassische Beispiel ist sicher der Herzinfarkt. Da besteht also eine Minderdurchblutung des Herzmuskels, zumindest vorübergehend. Und infolge dieser Durchblutungsstörung gehen Herzmuskelzellen zugrunde, sterben ab und es bildet sich eine Narbe. Und durch diese Narbenbildung im Muskel kommt es eben zu einer deutlichen Reduktion der Pumpkraft des Muskels, ja, des Herzens. Und danach folgt eben die Herzschwäche. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, die da beteiligt sein können. Herzklappenerkrankungen können das Herz chronisch oder auf Dauer eben überlasten. Eine Herzmuskelentzündung kann zu einer Reduktion der Pumpschwäche führen. Es gibt genetische Ursachen, aber auch chronische Entzündungsvorgänge, langjähriger Bluthochdruck und Blutzucker sind klassische Faktoren, die sich auf die Füllungsstörung des Herzens auswirken und damit eben eine Herzschwäche erzeugen können.
Ich glaube, manchmal findet man auch keinen ganz klaren Auslöser, richtig?
Auf jeden Fall. Also das ist immer die Frage, wie weit man diagnostiziert. Die Diagnostik, die richtet sich ja ein bisschen immer an der Möglichkeit, was kann ich therapieren und was möchte ich verhindern. Ja? Und es ist so, in manchen Fällen findet man keine Ursache, aber es ist gut, so viel Diagnostik zu betreiben, dass man relativ sicher sein kann, dass man jetzt nichts übersehen hat. Ja?
Auf jeden Fall. Jetzt, Karl, ist Herzschwäche ja schon eine Erkrankung, die Angst macht. Ich glaube, jede Herzerkrankung macht irgendwie Angst, der Motor des Lebens. Und wir wissen, die ist potenziell lebensbedrohlich, die Erkrankung. Kannst du für uns mal einordnen, wie gefährlich ist denn eine Herzinsuffizienz? Und gibt es da auch verschiedene Abstufungen?
Also die Herzinsuffizienz ist ein großes Feld insgesamt. Es gibt verschiedene Formen der Herzinsuffizienz, die mehr oder weniger auch schwere Verläufe haben. In der Regel ist es eine chronische Erkrankung. Also die Herzschwäche, die hat man, die wird man in der Regel nicht wieder los. Und unbehandelt ist sie relativ gefährlich. Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir heute an dem Punkt sind, wo wir in der Kardiologie und der Medizin generell Herzinsuffizienz, Herzschwäche gut behandeln können. Wir kennen die Stadien gut, wir können einschätzen, wie intensiv müssen die Patienten behandelt werden. Und deswegen konnten in den letzten Jahren eben auch effektive Therapien entwickelt werden, mit denen viele Menschen über viele Jahre stabil leben können, arbeiten können, aktiv sein können und eigentlich einen guten Lebensverlauf haben.
Ja, das macht auf jeden Fall Mut, finde ich. Und wir wollen natürlich über die Behandlungen dann später auch noch sprechen. Ich möchte noch so ein bisschen bei dem Thema Ursachen im Grunde genommen bleiben. Wir haben jetzt sehr mechanisch gesprochen, ne? Das Herz, die Herzmuskeln, die Herzklappen. Was ich total spannend finde, dass wir in der Forschung immer mehr dahin kommen, dass wir verstehen, wie stark das Herz mit unserer Psyche, letztlich mit dem Nervensystem verknüpft ist. Jeder kennt es irgendwie, wenn man total gestresst ist, dann hat man vielleicht Herzrasen. Und wir wissen heute, dass Stress auch einen großen Einfluss auf die Herzschwäche, die Herzinsuffizienz haben kann. Was dahinter steckt, ist die sogenannte Herz-Hirn-Achse. Kannst du mal erklären, was das sozusagen für eine Verbindung ist und was wir über dieses wechselseitige System zwischen Psyche und Herz wissen?
Ja, das ist ein super spannendes Feld und Stress ist da schon auch das Land der landläufige Stress gemeint, aber eben auch der wirklich körperliche Stress. Und es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, haben wir lange Jahre auf das Herz oder die Herzschwäche, auf das Herz alleine geschaut, Muskeln, Gefäße und Klappen. Aber wir wissen jetzt, dass das Herz eigentlich Teil eines komplexen Regulationssystems ist. Also es steht im ständigen Austausch mit dem Gehirn und mit dem autonomen Nervensystem. Und das autonome Nervensystem, das erkläre ich ein bisschen, das ist nämlich was Spezielles, es ist sowas wie der Autopilot unseres Körpers. Ja, es steuert die lebenswichtigen Funktionen, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Zum Beispiel Herzschlag, Blutdruck, Atmung, Verdauung oder auch die Funktion der Nieren. Ja. Es gibt eigentlich zwei Gegenspieler. Das eine ist der Sympathikus, das andere der Parasympathikus. Der Sympathikus ist das Aktivierungsprogramm des Körpers. Er wird eingeschaltet, wenn Gefahr droht, wenn der Körper glaubt, dass ein Problem vorliegt, zum Beispiel wenn man sich schneidet, wenn man verletzt ist, wenn man blutet, wenn man Flüssigkeit verliert, dann handelt der Körper schnell, um die Versorgung lebenswichtiger Organe, der Durchblutung des Gehirns oder auch des Herz sicherzustellen. Ne? Der Sympathikus sorgt also dafür, dass das Herz schneller und kräftiger schlägt, Blutgefäße sich in wichtigen Regionen zusammenziehen, enger werden, damit da das Blut bevorzugt hinkommt oder beziehungsweise vielleicht auch nicht verloren geht. Nieren halten Wasser zurück und Salz, ja, damit das Blutvolumen insgesamt steigt, damit eben die Durchblutung gesichert werden kann. Und kurz gesagt ist es so, dass der Körper durch den Sympathikus alle Reserven mobilisiert, um Krisen zu überstehen. Ne? Der Parasympathikus ist der Gegenspieler und der steht eigentlich für die Erholung. Und die Regeneration und das Energiesparen. Wenn die Gefahr vorbei ist, bremst der das Herz, der fördert die Verdauung und hilft eigentlich dem Körper, so einen ausgeglichenen Zustand wiederherzustellen. Und wenn man darüber nachdenkt, woher das kommt, sind diese Mechanismen sehr alt. Ja, die sind schon in der Evolution über viele tausend Jahre erhalten. Das gibt es nicht nur beim Mensch, das gibt es eben auch bei vielen Säugetieren und diese Notfallprogramme zu kompensieren, ja. Und wenn man sagt kompensieren, heißt das eigentlich, dass diese Sympathikus-Aktivierung, ja, oder das Anschalten dieses Notfallprogramms ja das Mechanismus, der hilft, vorübergehend den Kreislauf zu stabilisieren. Das kompensiert also irgendwas. Es ist erst langfristig, dass daraus wirklich ein Problem entsteht. Das Herz muss dann gegen den höheren Widerstand arbeiten, wird dauerhaft durch Stresshormone belastet. Die zusätzliche Flüssigkeit führt eben dazu, dass es zu den besprochenen Wassereinlagerungen in den Knöcheln, aber vielleicht sogar auch in der Lunge kommt. So dass es aus diesem ursprünglichen Schutzmechanismus, der sinnvoll ist, eigentlich eine Erkrankung weiter entsteht oder die Erkrankung weiter vorangetrieben wird.
Kann ich denn selber merken, dass das System zwischen Parasympathikus und Sympathikus im Gleichgewicht ist? Kann ich das spüren?
Also man merkt, dass das System im Gleichgewicht ist, wenn man nichts merkt. Ja? Das System arbeitet eigentlich im Hintergrund, passt sich ständig den Anforderungen des Körpers an. Wenn wir morgens aufstehen beispielsweise, steigt der Blutdruck an, damit wir wach werden. Dann trinken wir vielleicht noch einen Kaffee. Dann steigt die Herzfrequenz noch mehr an. Wenn wir eine Treppe hochlaufen, schlägt das Herz schneller. Wenn wir uns nach dem Essen entspannen, übernimmt der Parasympathikus, fördert die Verdauung und der Körper wechselt also so flexibel zwischen dieser Aktivierung und Erholungsphase. Und Gesundheit bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich, dass weder der Sympathikus noch der Parasympathikus ständig dominiert und so eine gewisse Balance entsteht, ja, die sich und die Fähigkeit erhalten bleibt, zwischen den Situationen umzuschalten.
Wenn ihr selbst eine Herzerkrankung habt oder jemanden kennt, der betroffen ist, dann schaut doch mal auf der Website unseres heutigen Kooperationspartners CVRX vorbei. Unter cvrx.de gibt es spannende Informationen für Patientinnen und Patienten, unter anderem zu Therapieansätzen, die gerade dann helfen können, wenn andere Behandlungen nicht ausreichen. Wir verlinken euch die Seite in unseren Shownotes. Hochspannend, Karl, finde ich, wie sich Herz und Gehirn und Nervensystem, autonomes Nervensystem gegenseitig beeinflussen. Ich muss dann immer, wenn du sagst, es ist ein sehr altes System, an den Säbelzahntiger denken, dass man vor dem vielleicht mal davon laufen musste. Ich finde es auch so toll, wie sehr sich unser Herz eben dadurch ja an verschiedenste Situationen eben anpassen kann. Ich habe vor kurzem über ein Kunstherz geschrieben, dass man mittlerweile als Überbrückung bis zur Organtransplantation einsetzen kann und dass genau das nicht kann. Das ist eben der große Nachteil an dieser Stelle. Das muss sich auf physikalische Parameter verlassen. Aber du hast jetzt eben schon angedeutet, dass ein dauerhafter chronischer Stress, wenn es aus dem Gleichgewicht gerät, dann hat das eben negative Auswirkungen auf unser Herz. Kannst du mal skizzieren, was dieser chronische Stress genau dann am Ende mit dem Herz macht?
Ja, der chronische Stress bewirkt im Grunde genommen diese Aktivierung des autonomen Nervensystems, des Sympathikus. Und wenn wir dann an das Bild vom Gas und der Bremse denken, ist es im Prinzip das Gas und wir stehen dauerhaft auf dem Gaspedal. Ja, und die Fähigkeit nimmt ab, zwischen Aktivierung und Erholung zu wechseln. Und diese ganzen Mechanismen, die ich gerade beschrieben habe, der Blutdruck wird erhöht, es ist mehr Wasser im Körper, führen eben dazu, dass das Herz sich ständig unter Stress befindet und deswegen zusätzlich Probleme hat, den Körper mit Sauerstoff zu versorgen und deswegen eben diese Herzschwäche verstärken kann. Ja, und es führt zu geringer Belastbarkeit, Erschöpfung, Atemnot, dauerhaft erhöhter Ruhepuls. Und also das Problem ist die Aktivierung des Sympathikus an sich durch den Stress. Und interessanterweise ist es eben so, dass dieser Stress nicht nur die Herzschwäche vielleicht schlechter macht oder erzeugt, sondern dass auch andere Erkrankungen damit hervorgerufen werden können. Bluthochdruck beispielsweise. Ein klassisches Beispiel. Und dieser Bluthochdruck ist für das Herz ungünstig und deswegen auch wieder dann mechanisch ungünstig.
Mhm. Ich möchte noch kurz ansprechen, dass es ja sozusagen auch den Rückweg gibt. Also Herz und Gehirn sind miteinander verbunden in beide Richtungen. Und es ist ja auch so, dass Herzerkrankungen häufig negativ auf die Psyche wirken. Und das, was du gerade auch beschrieben hast, zum Beispiel, dass Blutdruck dann ansteigt, das kann natürlich eine Herzerkrankung dann wieder nochmal mit befeuern. Das ist eigentlich eine Art Teufelskreis, würde ich sagen. Da gibt es ein eigenes Fachgebiet, die Psychokardiologie. Mich würde mal interessieren, wie häufig denn eigentlich diese Wechselwirkungen eine Rolle spielen. Also ist es so, dass die eigentlich bei fast jeder Herzerkrankung eine Rolle spielen? Also was sagt dazu die Wissenschaft? Wie wichtig ist der Beitrag der Psyche bei Herzschwäche?
Also nach unserem heutigen Wissensstand ist diese Wechselwirkung eher die Regel als die Ausnahme, denke ich. Bei den meisten Patientinnen und Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielt Psyche eine wichtige Rolle. Und es ist mitunter, also in der Regel ist es nicht die alleinige Ursache, aber häufig ein wichtiger Mitspieler. Ja. Wir wissen zum Beispiel sehr gut, dass Menschen mit Herzschwäche häufig, wie du gesagt hast, unter psychischen Belastungen leiden, Stress, Ängste, depressive Symptomatik. Gleichzeitig zeigen eben Studien, dass chronischer Stress mit einem erhöhten Risiko verbunden ist, später eine Herzschwäche zu entwickeln. Diese Beziehung verläuft tatsächlich, wie du gesagt hast, in beide Richtungen. Hinzu kommt, dass psychischer Stress nicht nur das Wohlbefinden beeinflusst, er verändert die Regulation des autonomen Nervensystems, fördert Entzündungsprozesse, kann Blutdruck, Herzfrequenz, Stoffwechsel ungünstig beeinflussen. Und auch das hast du gesagt, Herzschwäche selbst führt eben zu einer psychischen Belastung, etwa durch Beschwerden oder Leistungseinschränkungen und die Sorgen vielleicht sogar auch um die eigene Gesundheit. Ja. Und deswegen betrachten wir eigentlich Herz und Psyche heute nicht mehr so als getrennte Bereiche und arbeiten genau an dieser Schnittstelle mit der Psychokardiologie. Und Studien zeigen tatsächlich, dass eine psychokardiologische Begleitung die Lebensqualität und den Umgang mit der Erkrankung, also der Herzschwäche, verbessern kann. Was wir allerdings nicht so genau wissen und nicht so sicher sind, ob wir durch eine frühzeitige Behandlung von psychischem Stress wirklich das Auftreten einer Herzschwäche verhindern können.
Wäre aber naheliegend, oder?
Wäre naheliegend. Da gab es ein paar ernüchternde Ergebnisse, aber das ist natürlich ein aktives Forschungsfeld und wir versuchen da dran zu bleiben. Ja, aber die gute Nachricht ist letztlich, Herz und Psyche beeinflussen sich zwar gegenseitig, aber genau das eröffnet sich zusätzliche Möglichkeiten, eben positiv den Krankheitsverlauf zu beeinflussen und vielleicht irgendwann auch prophylaktisch zu verhindern, ne? Wie könnte man jetzt durch Stressreduktion die Herzschwäche verhindern? Und gibt es einen Effekt, der groß ist? Da muss man sagen, ja, also man kann schon prophylaktische Maßnahmen machen, um positive kardiovaskuläre Effekte durch Reduktion von Stress herzustellen. Ja. Aber Stressreduktion hat natürlich nicht nur einen Effekt und hat nicht einen einzelnen Mechanismus, den man da positiv beeinflusst. Durch körperliche Betätigung reduziert man chronische Entzündungen, baut Muskelmasse auf, erhöht die Belastbarkeit. Durch Schlafroutine werden Entzündungsprozesse positiv beeinflusst, die Blutdruckregulation positiv beeinflusst, sodass hier enorme Effekte erzielt werden können, die allerdings, und das muss man auch sagen, und da muss man realistisch bleiben, jetzt keine Ersatz sind für eine medikamentöse Therapie.
Nach dem, was du jetzt gesagt hast, stellt sich natürlich die Frage, wie man das hinkriegt. Also ich kenne kaum jemanden in meinem Umfeld, ich eingeschlossen, der nicht ständig gestresst ist. Und man hat das Gefühl, es gibt ganz viele Tipps und ganz viele Ideen, was man machen könnte, aber meistens scheitert es ja an der Umsetzung. Was rätst du deinen Patientinnen und Patienten, um Stressreduktion im Alltag wirklich umzusetzen?
Das ist eine super Frage und ich sage immer, man muss einfach versuchen, den Druck rauszunehmen. Es geht nicht darum, die großen Neujahrsvorsätze zu machen, vor denen man schon selber gestresst ist, weil man sie nie einhalten kann, sondern man muss eben die kleinen Dinge machen. Ganz oben Bewegung und Schlaf, denke ich. Ja. Und Bewegung, wie setzt man das um? Regelmäßige körperliche Aktivität, das kann man in den Alltag einbauen, ja, indem man eben nicht das Auto nimmt, sondern vielleicht das Fahrrad oder vielleicht auch mal läuft. Es verbessert die Leistungsfähigkeit, habe ich gesagt. Reduziert nachweislich psychischen Stress, chronische Entzündungsprozesse, ist deswegen förderlich für die kardiovaskuläre Gesundheit. Interessanterweise stärkt die körperliche Belastung auch die Selbstregulation des autonomen Nervensystems. Ja, also diese Spieler-Gegenspieler-Balance wird hier gestärkt. Gesunder Schlaf ist genauso wichtig. Also Schlaf ist die Zeit, in dem Herz, Gehirn und das Nervensystem sich regenerieren können. Wer dauerhaft wenig schläft, hält den Körper aktiv in einem Alarmbereitschaft, in diesem aktivierten Sympathikus. Und das zu vermeiden, ist einfach eine organisatorische Aufgabe. Es gibt auch aktive Entspannungsverfahren, Meditation, Yoga. Da hat sich gezeigt in Studien, auch damit kann man positiv die kardiovaskuläre Gesundheit beeinflussen. Reduzierung von Rhythmusstörungen, Verbesserung der Lebensqualität. Aber entscheidend muss man sagen, ist ja weniger die Methode, als dass man das regelmäßig macht. Neulich habe ich einen Plan fürs Jogging gemacht für mich und ein Kollege hat mir geraten, da habe ich gesagt, wie viel soll ich denn laufen? Hat er gesagt, du musst nur so viel laufen, dass du am nächsten Tag wieder laufen willst. Das ist genau die richtige Dosis.
Es kommt irgendwie immer darauf an, dass man was findet, das zu einem passt, finde ich. Sonst hält man es einfach nicht durch. Ich glaube, das ist ein Schlüssel. Jetzt sind wir irgendwie mittendrin in der Prävention. Bevor wir das Thema Prävention noch mal ein bisschen breiter fassen, Karl, habe ich noch eine Frage zu der Thema Stresseinschätzung, weil da wieder jetzt gesagt hat, sie ist eigentlich dauernd gestresst. Ich hoffe, dass das eigentlich nicht, also dauernd wäre schlimm. Ich hoffe, es ist nicht ganz so. Das ist etwas, worüber sich immer mehr Menschen beginnen, Gedanken zu machen, ne? Weil es in den Medien und so weiter, man versteht immer mehr gerade diesen Zusammenhang Herz und Stress. Jetzt gibt's ja auch einen positiven Stress, ja, wenn ich irgendwie ein großes Event vorbereite und es läuft dann super und ich habe dann mal viel zu tun und fühle mich nachher gut und dann bin ich aber wieder in der Phase, wo dieser chronische Stress vorbei ist. Dann waren das irgendwie mal drei, vier Tage, wo es irgendwie besonders stressig war. Ab wann in Bezug auf Herzgesundheit, vielleicht auch Herzschwäche insbesondere, sollte ich mir denn Sorgen machen bei meinem Stresslevel?
Ich denke, das ist wieder dieses Spieler-Gegenspieler-Prinzip. Ja, das kommt eben, es kommt nicht drauf an, jetzt einmal Stress zu haben und dann ist wieder alles vorbei und ich habe wieder so eine Gegenspielerphase, sondern wenn man dauerhaft erhöhten Stress hat. Ja, und das ist eben auch diesen, wo eben dieser psychische Stress und der physische Stress sich überkreuzen beim Schlafmangel, ja. Und wenn ich dann merke, okay, meine Herzfrequenz ist ständig hoch, auch wenn ich im Bett liege, ich komme gar nicht zur Ruhe, mein Blutdruck ist hoch und ich habe vielleicht dann erste Symptome der Herzschwäche, ja, fühle mich abgeschlagen, habe Luftnot bei Belastungen, die vielleicht vor 3 Monaten noch ganz einfach zu bewältigen waren, dann sollte man sich da vielleicht eine Diagnostik begeben, ja. Noch nicht große Angst haben und das negativ verstärken, aber einfach nachschauen.
Absolut. Und jetzt hatte ich gesagt, wir wollen nochmal allgemeiner auf Prävention schauen, was die Herzschwäche anbelangt. Jetzt hast du zum Beispiel schon Blutdruck genannt. Ich glaube, das ist ja auch sinnvoll, den auch regelmäßig anschauen zu lassen. Hast du noch Tipps in Bezug auf Herz-Kreislauf-Prävention, insbesondere auf Herzschwäche, was man an präventiven Maßnahmen ergreifen kann?
Absolut richtig. Also diese klassischen Risikofaktoren sind da an vorderster Front zu nennen. Über Blutdruck haben wir gerade geredet, aber auch Blutzucker und Blutfette sind natürlich ein wichtiger Faktor. Rauchen, immer so ein Thema, ja. Ja, Rauchen ist nicht gut für die Gesundheit, auch nicht fürs Herz und vor allem nicht für Leute mit Herzschwäche. Ausgewogene Ernährung, körperliche Aktivität haben wir gerade besprochen, sind die großen Pfeiler der präventiven Versorgung. Kontrolluntersuchung, ja, wann sollte man die wahrnehmen? Sicherlich als junger Mensch muss man nicht alle 3 Monaten zu einer Kontrolle laufen, aber eben wenn ich Zeichen habe, die wir gerade besprochen haben, dann ist es vielleicht sinnvoll, sich mal vorzustellen.
Diese Präventionsmaßnahmen, über die wir jetzt gesprochen haben, Stressreduktion, Bewegung, Schlaf, sind die dann auch Therapiebaustein, wenn die Erkrankung der Herzschwäche schon besteht? Gehört es da auch dazu?
Absolut, absolut. Heute wissen wir, dass so Stress und Schlaf und psychische Belastung eben keine Nebensachen sind, sondern wirklich wichtiger Teil der Erkrankung und deswegen auch Teil der ganzheitlichen Behandlung am Ende, ja, und Ziele der ganzheitlichen Behandlung. Insgesamt ist es so, dass wenn man so Beschwerden hat, der Herzschwäche, Beschwerden, die vor allem bei Belastung auftreten, hat man Angst, dass die Beschwerden auftreten und schont sich. Das ist aber völlig kontraproduktiv, weil eigentlich ist diese eine regelmäßige körperliche Betätigung und sogar eine sportliche Betätigung in den meisten Fällen eben was sich positiv auf die Herzgesundheit auswirkt. Ja. Die Patienten profitieren von individuell angepassten Bewegungsprogrammen, Herzsportgruppen beispielsweise, ist ein gutes Beispiel. Da findet körperliches Training unter medizinischer Beobachtung statt. Aber im Grunde genommen ist die Botschaft hier, man sollte eigentlich keine Angst vor körperlicher Belastung haben. Ziel immer dasselbe, körperliche Leistungsfähigkeit muss erhalten bleiben, Lebensqualität muss verbessert werden und dieser Teufelskreis, ich kann mich nicht belasten, deswegen belaste ich mich nicht, ich habe Angst, deswegen habe ich Stress und damit verschlechtert sich alles nur noch mehr, das muss irgendwie durchbrochen werden. Ne? Mhm.
Stelle ich mir gar nicht so einfach vor, wie häufig ist denn eine psychotherapeutische Unterstützung angezeigt für Herzschwächepatienten?
Tatsächlich screenen wir das relativ systematisch, ja, wie viel psychische Belastung diese Patienten haben. Und wenn wir den Anschein haben, dass es eine große Rolle spielt, behandeln wir die gezielt im Rahmen unserer psychokardiologischen Sprechstunde hier. Der Anteil, der ist nicht riesig, aber jeder 5. Patient ist da angebunden.
Jetzt haben wir über die Lebensstilfaktoren und auch die psychischen Faktoren als Therapiebausteine gesprochen. Karl, du hast vorher schon angedeutet, das reicht in der Regel aber nicht aus, um eine Herzschwäche zu behandeln. Was sind denn heute die wichtigsten Bausteine in der Standardtherapie?
Die Grundlage ist eine moderne medikamentöse Therapie aus mehreren Wirkstoffklassen. Ziel ist es, das Herz zu entlasten, ungünstige Anpassungsmechanismen des Körpers zu bremsen und damit am Ende die Prognose der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Spannend ist eigentlich, dass viele dieser Medikamente, die wir heute einsetzen, genau dort ansetzen, an diesem Punkt, worüber wir gesprochen haben, nämlich am autonomen Nervensystem und der Stressreaktion des Körpers. Und es klingt eigentlich selbstverständlich, wenn ich das heute so sage, aber das ist jetzt vergleichsweise eine junge Erkenntnis. Noch vor 20 Jahren galten zum Beispiel Beta-Blocker, die heute zur Standardtherapie gehören und ganz intuitiv eben diese Gegenspieler gegen diesen Sympathikus sind, als kontraindiziert bei der Herzschwäche, weil man befürchtete, dass ohnehin die geschwächte Pumpleistung des Herzens weiter reduziert wird. Ja. Erst in den 80er, 90er Jahren haben große Studien gezeigt, dass eine langfristige Dämpfung der übermäßigen Aktivierung des Sympathikus das Herz schützt und damit eben Lebenserwartung doch verbessert werden kann. Und je nachdem, nach Situation kommen zusätzlich zu den Medikamenten noch Gerätetherapien zum Einsatz, Herzschrittmacher, Defibrillatoren, beispielsweise bei bestimmten Rhythmusstörungen oder Vorliegen verschiedener elektrischer Aktivierung des Herzens. Kontrolluntersuchungen haben wir besprochen, körperliche Aktivität, Herzsportgruppen, Patientenschulung, alles solche Sachen, die da in die Therapie mit einfließen.
Ich würde gerne nochmal darauf jetzt zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Also zusätzlich zu den medikamentösen Therapien gibt es auch noch andere. Was genau ist denn das, wenn das nicht ausreicht? Welche Optionen bleiben denn dann da?
Dass die Medikamente nicht ausreichen und diese Maßnahmen, das betrifft zum Glück jetzt nicht den Großteil der Patienten, aber doch immerhin einige. Und deswegen ist es wert, darüber nachzudenken. Die Patienten sollen werden prinzipiell in spezialisierten Zentren, wie bei uns hier in Mainz, behandelt und zusätzliche Therapien begutachtet. Also wenn man sich das ganze Spektrum der Herzinsuffizienz bedenkt, steht natürlich auf der einen Seite die medikamentöse Therapie und auf der ganz anderen Seite steht die Herztransplantation, ne? Also bei Patienten mit wirklich schwerer Herzschwäche. Und in dem Bereich dazwischen gibt es auch ein paar Therapien. Also ein Kunstherz, hast du vorhin schon gesagt gehabt. Das ist eine Option quasi vor der Herztransplantation. Aber es gibt eben auch Therapien, die sich gezielt der Fehlregulation des autonomen Nervensystems widmen. Insbesondere bei Patienten eben in so einem mittleren Schwere-Stadium, wo man sieht, okay, die Medikamente, die reichen vielleicht nicht aus oder die werden nicht gut vertragen, deswegen können wir sie nicht ausreichend dosieren. Oder die Aktivierung des Sympathikus ist vielleicht so groß, dass die Medikamente das gar nicht richtig unterdrücken können.
Eine Herztransplantation oder ein Kunstherz ist natürlich ein heftiger Schritt. Gut, dass es auch dann was dazwischen gibt. Das sind ja sozusagen Herzunterstützungssysteme, die, wie du schon gesagt hast, an der Regulation über das Nervensystem eben ansetzen. Kannst du mal erklären, wie man sich das vorstellen muss, wie sowas funktioniert?
Herzunterstützungssystem ist so ein bisschen der Begriff, der ist eigentlich vorgesehen für diese Kunstherzen, ja. Aber ja, das sind Systeme, die das Herz unterstützen, vielleicht kann man es so sagen. Spannender Ansatz ist die Baroreflex-Aktivierungstherapie. Die heißt BAT abgekürzt, ja. Und die setzt eben an diesem autonomen Nervensystem an. Die Zielstruktur sind Drucksensoren, über die unser Körper verfügt und die sitzen unter anderem in der Halsschlagader, in dem Bereich, wo sich die Halsschlagader aufgabelt und die werden Barorezeptoren genannt. Ja, und die messen im Prinzip fortlaufend den Blutdruck und senden Informationen ans Gehirn und sind eigentlich der Indikator für diesen kritischen Zustand, um den kritischen Zustand anzuzeigen, den wir vorhin da skizziert haben. Und wenn diese Sensoren dem Gehirn dann sagen, okay, es ist ausreichend Druck im Kreislauf vorhanden, dann wird der Sympathikus gebremst und der Parasympathikus gestärkt. Herzfrequenz, Gefäßspannung, Aktivierung der Stresssysteme nehmen ab, der natürliche Regelkreis und mit dem macht der Körper quasi diese Balance. Und bei vielen Menschen mit Herzschwäche ist es aber so, dass dieser Regelkreis gestört ist, wie wir das vorhin skizziert haben. Die Signale der Barorezeptoren reichen nicht mehr aus, um diese chronische Alarmreaktion des Körpers ausreichend zu bremsen. Was man dann macht, ist letztendlich wie so eine Art Herzschrittmacher implantieren unter die Haut. Der hat Elektroden, die an diese Barorezeptoren andocken. Und diese Barorezeptoren werden von außen aktiviert. Und so das autonome Nervensystem wieder ins Gleichgewicht gesetzt. Und was wirklich besonders ist eigentlich in diesem Ansatz, ist, dass dem Körper hier nicht direkt vorgeschrieben wird, was er tun soll, sondern vielmehr so dieser natürliche Regelkreis genutzt wird. Also der natürliche Regelkreis, da wird gesagt, hier, alles ist gut. Und der Körper und das Gehirn helfen sich selber, wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Wenn du sagst, von außen reguliert, das ist eine elektrische Impulsgebung, die das dann reguliert. Und das ist aber wie der Herzschrittmacher im Körper oder muss man irgendwas mit sich herumtragen?
Das ist im Körper genau. Das ist unter die Haut implantiert, in der Regel unter dem Schlüsselbein unter die Haut implantiert. Und die Sonden, die sind auch unter der Haut, werden die da zu diesen Rezeptoren geleitet. Man muss sagen, es gibt auch andere Verfahren, die keine Implantate haben. Es gibt zum Beispiel die Denervation der Nierenarterien. Ja, das Besondere an dem BAT ist aber wirklich, dass es direkt an diesem Regelkreis ansetzt und hier so positive Effekte hervorruft.
Und für wen kommen solche Verfahren in Frage? Ist das bei jedem möglich, bei dem Medikamente nicht wirken, oder ist das nur eine kleinere Gruppe?
Also es ist eine spezielle Therapie und eine klar definierte Patientengruppe, die auch nur in spezialisierten Zentren, wie zum Beispiel hier in Mainz, durchgeführt wird. Also es sind Patienten, die vor allem trotz der optimalen Therapie, der medikamentösen Therapie, weiterhin deutlich eingeschränkt sind, Symptome haben, schlechte Lebensqualität haben, aber die entweder nicht krank genug sind, um eben in die Richtung Kunstherz oder Herztransplantation zu gehen, oder bei denen das vielleicht nicht möglich ist. Ja. Wichtig ist aber immer, also solche Verfahren, die sind eben zusätzlich und ersetzen eben nicht die Maßnahmen, die wir vorhin schon besprochen haben, medikamentös, Lebensstilveränderung, und sie sind eine Ergänzung in ausgewählten Patientinnen und Patienten, bei denen trotz Ausschöpfung der Standardtherapie noch eine hohe Symptomlast besteht. Ja.
Eine der Therapien, über die wir gerade gesprochen haben, ist die sogenannte Barostimmtherapie. Dabei wird ein Herzschrittmacher-ähnliches Implantat eingesetzt, das auf die Aktivierung der Barorezeptoren setzt und so bei chronischer Herzschwäche und therapieresistentem Bluthochdruck helfen kann. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Website unseres heutigen Kooperationspartners, CVRX. Zur Erinnerung, den Link findet ihr in unseren Shownotes.
Jetzt haben wir in dieser Folge viel darüber gesprochen, dass unser Nervensystem ständig zwischen Aktivierung und Erholung wechselt und dass der Parasympathikus dabei eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und um den parasympathischen Anteil in unserem Nervensystem in stressigen Situationen zu aktivieren, damit wir uns quasi mehr entspannen, da gibt's ein ganz einfaches Mittel. Unsere Atmung kann das nämlich entscheidend beeinflussen.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Ganz konkret bedeutet das langsamer atmen und vor allem länger ausatmen als einatmen. Das klingt erstmal fast zu simpel. Dahinter steckt aber ein ziemlich spannender Mechanismus.
Wenn wir länger ausatmen, dann wird unter anderem der sogenannte Vagusnerv aktiviert. Also das ist ein wichtiger Teil des parasympathischen Nervensystems. Und dadurch kann sich der Herzschlag dann verlangsamen. Und der Körper bekommt das Signal, die akute Belastung ist vorbei, du kannst dich jetzt wieder entspannen.
Wenn ihr das ausprobieren möchtet, braucht ihr dafür nichts Besonderes, kein Training, keine App. Es reicht, sich für ein paar Minuten ruhig hinzusetzen. Am besten so, dass Schultern und Bauch möglichst entspannt sind. Wer mag, kann die Füße bewusst auf dem Boden abstellen.
Dann atmet ihr ungefähr 4 Sekunden durch die Nase ein. Nicht möglichst tief oder forciert, einfach ganz ruhig und gleichmäßig. Und anschließend langsam 6 bis 8 Sekunden wieder aus. Dabei ist es dann egal, ob ihr durch die Nase oder locker durch den Mund wieder ausatmet.
Wichtig ist dabei vor allem, die Ausatmung sollte etwas länger sein als die Einatmung. Genau das unterstützt die parasympathische Regulation.
Die Luft müsst ihr dabei nicht anhalten. Für viele ist es sogar angenehm, direkt wieder ruhig einzuatmen. Es soll nicht anstrengend werden, sondern eher wie ein ganz langsames Runterregeln.
Oft reichen schon 5 oder 6 Atemzyklen, damit sich im Körper etwas verändert. Manche merken, dass die Schultern entspannen, andere, dass der Puls ruhiger wird oder die Gedanken langsamer werden.
Das ersetzt natürlich keine Behandlung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber man kann das eben zusätzlich gut einsetzen. Und auch wer keine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, kann das einfach mal ausprobieren. Diese kleine Übung. Und dabei merken, wie eng Atmung, Nervensystem und Herz tatsächlich miteinander verbunden sind. Karl, wir sind fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich nehme jede Menge mit und finde es einfach total interessant, wieder zu sehen, wie in unserem Körper einfach alles zusammenhängt und dass man einfach so ein Organ nicht isoliert betrachten kann, sondern im Kontext unseres gesamten Körpers und unserer Psyche. Mich würde abschließend noch interessieren, was sozusagen dein bester Patiententipp ist. Du hast sehr viele Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche. Ich nehme an, die haben ihre eigenen Ängste, Sorgen, Probleme mit der Erkrankung. Da hast du sehr viel Erfahrung aus der Praxis. Was rätst du denn gerne deinen Patienten? Was ist so dein bester Tipp für Menschen mit Herzinsuffizienz?
Nehmen Sie den Druck raus, bewegen Sie sich, und finden Sie einen guten Kardiologen.
Vielen Dank, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Karl, toll, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir heute über dieses sehr wichtige Thema sprechen konnten.
Von mir auch vielen Dank.
Ich bedanke mich für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
In unserer nächsten Folge geht es um etwas, das ziemlich viele betrifft, vor allem Frauen. Jede vierte Frau ist davon betroffen. Es geht um Eisenmangel. Es soll darum gehen, woran man Eisenmangel erkennt, wie er sich diagnostizieren lässt und vor allem, wie man gegensteuern kann. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne unter podcast@focus-gesundheit.de oder auf Instagram.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer riesig über eine Bewertung von euch. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.